Guten Abend, liebe Zuhörerinnen, guten Abend, liebe Zuhörer. Heute mache ich, Gorit Tempelmann, ein Kirchenfenster auf und lasse viel Musik rein. Musik von Georg Friedrich Händel, der heute vor 267 Jahren gestorben ist. Es ist der 14. April 1759. Z London rauen Kutschen über das Pflaster, Themse trägt trübes Wasser durch die Hauptstadt vom British Empire. In seinem Haus, an der Brook Street, liegt ein Mann im Bett, der schon länger von Schwäche gezeichnet ist und blind worden ist. Der Georg Friedrich Händel. Er weiss, dass seine Zeit abläuft. Und er hat sich ein Begräbnis in der Westminster Abbey gewünscht. Nicht aus Hochmut oder Grössenwahnsinn, sondern im Bewusstsein, dass sein Wirken untrennbar mit England verbunden ist. Und tatsächlich, rund 3000 Leute nehmen Abschied. Komponisten, Adlige, Sänger, einfache Bürger. Es ist ein nationales Ereignis. Wie ist es möglich, dass einer, der im Freistaat Sachsen, also im Osten von Deutschland, geboren ist, zu England wie ein Staatsheld verehrt wird? Um das zu verstehen, müssen wir zurück, ganz am Anfang. Wir reisen ins Jahr 1685. Ein Jahr, wo nicht nur der Händel, aber auch ein anderer Gigant geboren wird, der Johann Sebastian Bach. Der Händel kommt am 23. Februar 1685 in Halle an der Saale auf die Welt. Im Händel, sein Vater war Wundarzt und Barbierchirurg. Im 17. und 18. Jahrhundert hat man jemanden als Barbierchirurg bezeichnet, der als Barbier, also Haareschneider und Bartschneider oder Bartrasierer, ist tätig und gleichzeitig auch als Wundarzt. Der Vater von Georg Friedrich Händel war kein Universitätsmediziner, aber ein Handwerker mit medizinischer Praxis. Er war ein Mann, der nüchtern und praktisch gedacht hat. Im Haus Händel hat die Musik als Hobby gegolten, nicht als Broterwerb. Der kleine Georg Friedrich hat aber früh ein außergewöhnliches Talent gezeigt. Man erzählt, er habe einen kleinen Klavichord, also ein Tasteninstrument, auf dem Dachboden gehabt, wo er heimlich drauf gespielt habe, weil der Vater von diesem Musikdrang nicht viel gehalten habe. Ob die Geschichte bis ins letzte Detail stimmt, kann man heute nicht mehr sagen. Aber sie passt zu dem, was man vom Händel weiss. Sie zeigt, dass der Drang zur Musik nicht von aussen ist gekommen, sondern von innen. Die Familie hat das nicht unbedingt als Glücksfall angeschaut. Der Vater, ein Mann mit praktischem Sinn und mit einer klaren Vorstellung vom Leben, hat für seinen Sohn eine sichere Laufbahn gesehen. Musik war für viele Leute etwas Schönes gewesen, aber nicht unbedingt etwas, wo man sein Leben drauf bauen sollte. Ein kleiner Georg Friedrich, der jeden freien Moment zum Musizieren nützt, hat darum im eigenen Haus nicht nur Bewunderung ausgelöst, sondern wohl auch Sorgen. Es ist gut möglich, dass man seine Begeisterung zwar gemerkt hat, aber gleich der Meinung war, man müsse sie in vernünftige Bahnen lenken. Die Musik vom Händel ist auf einem Klavichord gespielt worden, also auf so einem Instrument, wie der kleine Georg Friedrich auf dem Dachboden vom elterlichen Haus hatte. Ein wichtiger Wendepunkt war dann ein Besuch am Hof vom Herzog von Sachsen-Weissenfels. Der Vater war dort tätig und der Bub ist offenbar mitgegangen. In dieser höfischen Umgebung hat sich eine Gelegenheit ergeben, an der Orgel zu spielen. Für ein Kind war das etwas Besonderes, eine grosse Orgel, ein repräsentatives Instrument, das nicht nur Musik macht, sondern Raum füllt. Man kann sich gut vorstellen, wie der kleine Bub vor dem Instrument gestanden ist, fasziniert von den Tasten, von den Registern, von der Macht von dem Klang. Und als er angefangen hat zu spielen, hat der Herzog sofort gemerkt, dass sich da keine gewöhnliche Begabung ausdrückt. Es ist einer von diesen Momenten in der Lebensgeschichte, wo man nachträglich sagt, das hat etwas in Gang gesetzt. Der Herzog hat der Vater überzeugt, dass so ein Talent nicht dürfe brach liegen. Man soll den Bub nicht hindern, sondern fördern. Das heisst nicht, dass vom einen Tag auf den anderen plötzlich alles einfach wäre. Aber es hat dem musikalischen Weg vom Händel eine Legitimation gegeben. Wenn eine hochgestellte Person am Hof sagt, der Bub habe ein besonderes Gespür und müsse gefördert werden, dann hat das ein Gewicht. So ist der Händel zum Orgel- und Kompositionsunterricht beim Friedrich Wilhelm Zachow gekommen, einem Organist von der Marktkirche in Halle. Und das war für ihn ein Glücksfall gewesen. Der Zachow war nicht nur ein solider Lehrmeister gewesen, sondern einer, der die Schüler offenbar nicht einfach nachmachen lassen, sondern ihnen Türen aufgemacht hat. Der Händel hat dort das musikalische Handwerk von Grund auf gelehrt. Generalbass, Satztechnik, Kontrapunkt, Formgefühl, Melodiebildung. Aber es ist eben nicht nur um Technik gegangen. Der Zachow hat ihm gezeigt, wie unterschiedlich Musik kann klingen, je nachdem, aus welcher Tradition sie kommt. Schon in dieser frühen Zeit wird etwas sichtbar, was später das ganze Arbeiten vom Händel prägt. Er denkt nicht eng, nicht provinziell, nicht nur in den Grenzen von seiner Heimatstadt oder seiner Region. Er denkt international. Mit 17 Jahren schreibt der Händel sich zwar an der Universität Halle ein, offiziell für ein Jurastudium. Das hat sicher auch mit den Vorstellungen vom Vater und mit gesellschaftlichen Erwartungen zu tun gehabt. Ein Jurastudium hat Sicherheit versprochen, Ansehen, eine Laufbahn, die klar umrissen ist. Aber alles deutet darauf hin, dass das für den Händel mehr ein formaler Schritt war als eine wirklich innere Berufung. Sein eigentliches Studium hat längst woanders stattgefunden. An den Tasten, in der Kirche, im Umgang mit Partituren, im Improvisieren, im praktischen Musizieren. In dieser Zeit war er auch als Organist tätig. Das heisst, er hat nicht nur gelehrt, sondern sofort angefangen, sein Können im Alltag anzuwenden. Für einen jungen Musiker war das eine ausgezeichnete Schule. Man lernt dort nicht nur Präzision, sondern auch Präsenz. Man lernt, was es heisst, Musik nicht im stillen Kämmerli, sondern vor den Leuten zu machen. So wächst der Händel in eine Rolle hinein, wo Theorie und Praxis, Disziplin und Fantasie, Handwerk und Erfindung zusammenbringt. Und schon da zeichnet sich ab, dass aus dem jungen Mann nicht nur ein tüchtiger Organist, sondern etwas Grösseres kann werden. Ein Komponist mit Weite, mit Energie und mit dem Gespür für einen grösseren musikalischen Horizont. Aber Halle war zu eng für sein Temperament, für seine Energie und für das, was sie ihm gelodert hat. Ihm war etwas mehr als nur ein guter Organist in einer mitteldeutschen Stadt. Der Drang nach aussen, zu einer grösseren Bühne, zu den grösseren Formen, zu dem Musikleben, das nicht nur in der Kirche oder im lokalen Rahmen stattfindet, sondern im öffentlichen Raum, vor Publikum, im direkten Wettstreit mit anderen. So zieht der junge Händel um das Jahr 1703 nach Hamburg, in eine der wichtigsten Städte im deutschen Raum. Wirtschaftlich bedeutend, weltoffen, lebig und vor allem ein Ort, wo die Oper wie ein Fieber grassiert hat. Hamburg hat etwas, was man sonst im deutschen Sprachraum in dieser Form kaum findet. Ein öffentliches Opernhaus. Nicht nur für den Fürstenhof, sondern für ein Publikum, das Eintrittskarten kauft. Während die anderen Städte das Musikleben noch stark von einem Fürstenhof oder von der Kirche abhängt, hat sich hier etwas Entscheidendes entwickelt. Musik als öffentliche, halb kommerzielle, halb kulturelle Grossveranstaltung. Die Leute wollen Unterhaltung, wollen berührt werden, wollen staunen. Und genau in dieser Welt landet der Händel. Zuerst arbeitet er dort als Musiker im Orchester, spielt Cembalo und lernt den Opernbetrieb von innen kennen. Vorher ist die Musik für ihn vor allem Unterricht, Orgelspiel, Satzkunst, liturgische Praxis gewesen. Jetzt kommt die Bühne dazu, Sängerinnen und Sänger mit einer grossen Stimme und noch grösserem Ego. Dirigenten, Instrumentalisten, Theaterleute, Impresarien, Bühnenmechaniker, Probestress, Publikumserwartungen. Der Händel beobachtet alles. Er schaut, wie man eine Szene musikalisch und dramatisch aufbaut. Er spürt, wie anders eine Arie wirkt, wenn sie nicht nur schön ist, sondern im rechten Moment kommt. Er merkt, wie wichtig es ist, für eine konkrete Stimme zu schreiben, für einen Menschen mit Charakter, mit Stärken, mit Schwächen.
Thank you.
Whisky war aber nicht nur ein Ort von Inspiration, sondern auch von Rivalität, wo viel Talent, viel Ehrgeiz und viel öffentliche Aufmerksamkeit zusammenkommen, gibt's automatisch Reibungen. Der Händel ist zu Hamburg mit dem Johann Matheson zusammengekommen. Eine hochbegabte, glänzende, aber auch sehr selbstbewusste Musikerpersönlichkeit. Der Matheson war nicht nur Komponist, sondern auch Sänger, Schriftsteller, Theoretiker und ein Mann mit viel Gespür für seine eigene Wirkung. Zwischen ihm und dem Händel kommt es zu Spannungen. Und diese Spannungen gipfeln schliesslich in etwas, das heute fast filmreif tönt, in ein Duell. Die Geschichte ist bekannt worden, weil sie so dramatisch ist. In dieser Auseinandersetzung schlägt der Matheson mit der Waffe zu, aber der Stoss wird von einem Metallknopf an der Kleidung vom Händel abgefangen. Wäre das nicht passiert, wäre der Junghändel vielleicht schon zu Hamburg um das Leben gekommen. Ob man jedes Detail von dieser Episode heute noch bis ins Kleinste rekonstruieren kann, ist weniger wichtig als das, was sie über die Zeit und über die Personen verratet. Es zeigt, wie hitzig, wie persönlich, wie existenziell künstlerische Konflikte damals sein konnten. Und es zeigt auch, der Händel war kein stiller, konfliktscheuer Mensch. Er hatte Eigenprofil. Er hat die Ellbogen nicht absichtlich ausgefahren, aber er hat sich sicher nicht einfach geduckt. Das passt zu dem Bild, das sich durch sein ganzes Leben zieht. Der Händel weiss, was er kann. Er weiss auch, was er will. Und er hat den inneren Druck, das durchzusetzen. Schon zu Hamburg zeigt sich das. Er ist ein Mensch mit Temperament, mit Ehrgeiz, mit einer direkten Art, mit klarem musikalischem Instinkt und mit einer erstaunlichen Robustheit, wenn es um Widerstand geht. Aber auch wenn Hamburg eine bedeutende Station ist, liegt das eigentliche musikalische Magnetfeld von Europa zu dieser Zeit noch weiter im Süden. Italien gilt als das Land von der modernen Musik, vor allem von der Oper. Wer zu Europa etwas werden will, muss sich mit dem beschäftigen, was in Italien passiert. Es ist darum nicht überraschend, dass es der Händel nach dem Süden zieht. Italien hat gerufen und der Händel ist dem Ruf gefolgt. Zwischen 1706 und 1710 reist er durch Italien. Für einen jungen Musiker ist das mehr als eine einfache Reise. Es ist eine Initiation, eine Art künstlerische Wanderschaft ins Herz der damaligen Musikwelt. Er kommt nach Florenz, nach Rom, nach Neapel, nach Venedig. Jede von diesen Städten hat ein eigenes kulturelles Klima, eine eigene soziale Mischung, eine eigene Form von Repräsentation. Italien ist für Händel eine Offenbarung. Hier ist die Oper nicht etwas Exotisches oder halb Importiertes, sondern eine voll entwickelte Kunstform mit eigenen Regeln, eigenem Glamour und eigener Selbstverständlichkeit. Grosse Arien, virtuose Koloraturen, starke Affekte, dramatische Kontraste, eine gesangliche Linie, die sich mit dem Text verbündet. Der Händel sucht das alles auf wie ein Schwamm. Er hat ein phänomenales Ohr. Er lost, beobachtet, analysiert, verinnerlicht. Er spürt, was ihn an dieser Musik packt und filtert das Gelehrte durch sein eigenes Naturell. Die Italiener haben bald darüber geredet, dass da ein junger Sachse umreist, der außerordentlich begabt ist. Sie haben ihm den Namen Il Caro Sassone gegeben, der Liebsachse. In diesem Übernahme steckt mehr als nur Sympathie. Er drückt aus, dass ein Fremder zu etwas Eigenem geworden ist, dass er nicht mehr nur ein Gast ist, sondern ein Künstler, den man ernst nimmt, der Anerkennung überkommt. Hier in Italien formt sich das dramatische Talent vom Händel in einer neuen Art aus. Er lehrt, wie man Emotionen musikalisch zuspitzt, ohne sie plump zu machen. Er lehrt, wie man eine Arie dramaturgisch platziert, so dass sie nicht einfach nur schön ist, sondern im inneren Ablauf von einer Szene eine Funktion erfüllt. Die Sachen beschäftigen der Händel. Und in Italien findet er die künstlerische Laborstube, wo er die Musik in jeder Phase spürt. Gleichzeitig wird hier klar, dass er kein einfacher Kopist ist. Er übernimmt nicht einfach den italienischen Stil, sondern integriert das, was er gelernt hat, in sein eigenes musikalisches Denken. Die Klarheit, die Liebe zur Struktur und die handwerkliche Solidität, die er aus der mitteldeutschen Tradition mitbringt, verbinden sich mit der Sinnlichkeit, mit der melodischen Gesanglichkeit und mit der dramatischen Beweglichkeit vom Süden. Gerade aus dieser Verbindung entsteht etwas, was später so typisch für ihn wird. Musik mit internationalem Horizont, aber mit einer ganz eigenen Handschrift. Besonders spannend ist in diesem Zusammenhang Rom. Dort ist die Oper offiziell verboten, vor allem aus moralischen und religiösen Gründen. Aber die Musik verschwindet doch nicht aus dem Leben der Stadt. Sie sucht sich eine andere Form. So komponiert der Händel zu Rom Oratorien und geistliche Werke, die dramatisch sein können, ohne offiziell ein Theater zu sein. Das ist für ihn eine wichtige Erfahrung. Er merkt, dass dramatische Kraft nicht zwingend Bühnenkostüme und Kulissen braucht. Es geht auch mit einer konzertanten Form, mit biblischem Stoff, mit einer Musik, die ein inneres Theater erschafft. In Venedig hingegen zeigt sich die andere Seite von seiner Begabung, die weltliche, theatralische, glänzende. Dort bringt er seine Oper Agrippina auf die Bühne und das mit riesigem Erfolg. Das Werk trifft den Nerv vom Publikum. Es verbindet Witz, Intrigen, Charakterzeichnung und musikalische Brillanz. Für den Händel ist das mehr als ein Achtungserfolg. Es ist der Beweis, dass er nicht nur ein tüchtiger Lehrling oder ein begabter Fremden ist, sondern ein Komponist, der im Mutterland der Oper selber triumphieren kann. Das muss eine ungeheure Bestätigung sein. Wo der Händel Italien wieder verlässt, der ist er nicht mehr der gleiche wie vorher. Er kommt nicht nur mit mehr Erfahrung zurück, sondern mit einem neuen Selbstverständnis. Er hat gesehen, wie gross die Musik kann sein kann. Wie international, wie wirksam. Er hat die Formen der Oper in ihrem Zentrum erlebt, hat geistliche und weltliche Musik auf höchstem Niveau kennengelernt, hat sich in den aristokratischen Kreisen bewegt und sich künstlerisch dort behauptet. Aus einem ehrgeizigen jungen Musiker aus Halle ist ein Komponist geworden, der europäisch denkt. Wir hören jetzt die Sinfonia aus der Oper Agrippina.
Thank you.
Mit den Erfahrungen, die er in Italien hat gemacht, kommt der Händel nach London. Und dort fährt sein eigentliches Abenteuer an. Es ist das Jahr 1710. Der Händel kommt zuerst mal nach London. Die Stadt ist wirtschaftlich im Aufschwung, politisch selbstbewusst, kulturell neugierig. Ein Jahr später, am 24. Februar 1711, ein Tag nach seinem 26. Geburtstag, bringt der Händel Rinaldo auf die Bühne. Rinaldo war ein Triumph. Für das Londoner Publikum hat das Werk etwas gehabt, wo man so noch nicht im gleichen Mass erlebt hat. Exotische Schauplätze, zauberhafte Stimmungen, fliegende Drachen, Kriegsbilder, Liebe, Verzweiflung, Gebet und Sieg. Und dazu Arien, die virtuos geschrieben sind, wo die Sängerinnen und Sänger glänzen können. In der barocken Oper ist das ja alles wichtig, nicht nur die Handlung, sondern das Staunen, das Theatrale, das Spektakel. Und das Publikum hat sich begeistert, weil da etwas zusammengekommen ist, das verlockend war. Italienische Eleganz, grosses Gefühl und etwas fast Märchenhaftes. Für Händel war Rinaldo darum mehr als nur ein guter Start. Er hat gemerkt, hier liegt seine Zukunft. Hier hat er ein Publikum gefunden, das offen ist für seine Musik, das nach dem Grossen, nach dem Bewegenden, nach dem Aussergewöhnlichen verlangt. London ist zu dieser Zeit eine Stadt in voller Bewegung. In dieser Umgebung fühlt sich der Händel offenbar daheim. Er bleibt, baut seine Position aus und engagiert sich gängig stärker im Opernbetrieb. Er arbeitet nicht nur als Komponist, sondern auch als Organisator, Impresario, musikalischer Leiter, manchmal fast als Krisenmanager. Er gründet Opernunternehmungen, stellt Sänger zusammen, verhandelt mit Geldgeber, plant die Saison, komponiert für bestimmte Stimmen und probiert ein Niveau zu halten, das die Londoner Gesellschaft begeistert. Aber gerade das hat das Geschäft auch heikel gemacht, wo Starallüren, Ehrgeiz, Gagenforderungen und publizistische Intrigen zusammenkommen, wird es schnell kompliziert. Der Händel hat da in einer Welt geschafft, wo musikalische Höchstleistung ständig mit praktischen Problemen, mit Konkurrenz und mit Eitelkeiten verflochten ist. Die Oper ist ein teures Geschäft. Es braucht Sänger, Orchester, Bühnenbilder, Kostüme, Proberäume, Werbung, Kontakt zu Mäzenen und Gängen und die Gunst vom Publikum. Ein Werk kann auch so gut sein, wenn die Leute etwas anderes wollen, wenn die Stimmung kippt, wenn eine Konkurrenzunternehmung mehr Attraktionen bietet oder wenn die politische und wirtschaftliche Lage unsicher wird, dann kommt gerade der Druck. Der Händel hat das mehrfach erfahren. Intrigen, Konkurrenz, der wechselnde Publikumsgeschmack machen ihm zu schaffen. Es gibt Phasen, wo seine Unternehmungen in eine Schieflage geraten, wo die Finanzen knapp werden, wo das Ganze droht zusammenzubrechen. Mehrmals verliert er ein Vermögen, mehrmals steht er vor einem Ruin. Das ist nicht nur eine Randnotiz in seinem Leben, das gehört zu seinem Charakterbild dazu. Der Händel war nicht ein Komponist, der still im Hintergrund Notenblätter gefüllt hat. Er hat riskant gelebt, hat sich in grosse Unternehmungen gewagt, hat Verantwortung übernommen und hat auch mit Misserfolg zurechtkommen. Was ihn trotzdem trägt, ist sein unglaubliches Selbstvertrauen. Das tönt heute vielleicht schnell nach Überheblichkeit, aber beim Händel war es etwas anderes. Ein ganz tiefer Glaube an die eigene musikalische Kraft. Er hat an sein Talent geglaubt und er war bereit, Risiko zu tragen. Er hat nicht bei jedem Rückschlag gesagt, jetzt ist fertig. Im Gegenteil. Es hat fast ausgesehen, wie wenn Widerstand in ihm noch mehr Energie hat ausgelöst. In dem Sinn ist der Händel nicht nur ein grosser Komponist, sondern auch eine erstaunlich moderne Persönlichkeit. Flexibel, robust, unternehmerisch, mit dem Gespür, dass man im Kunstleben nicht mit Sturheit, sondern mit Beweglichkeit überlebt. Im Jahr 1727 wird er britischer Staatsbürger. Das ist mehr als ein bürokratischer Akt. Es zeigt, wie stark er sich zu England verwurzelt hat. Aus einem jungen Mann aus Halle ist ein fester Bestandteil vom Londoner Kulturleben geworden. Und gerade in diesem Jahr kommt auch ein Werk, das bis heute untrennbar mit der britischen Monarchie verbunden ist. Die Krönungshymne «Zadok the Priest». Der Händel komponiert sie für die Krönung von Georg II. Und das Werk hat eine Wirkung entfaltet, die über Jahrhunderte auswirkt. Seit bald 3 Jahrhunderten gehört Zadok the Priest zu jeder Krönung von einem englischen König oder von einer Königin. Auch bei der Krönung von Charles im Jahr 2023 ist sie erklungen. Vielleicht habt ihr die 4 im Fernsehen verfolgt und dabei die mächtige Hymne gehört, die sich langsam und geheimnisvoll aufbaut, bis der Chor mit voller Kraft einsetzt.
God save the king.
In den 1730er Jahren spürt der Händel, dass das Publikum von der italienischen Oper langsam genug hat. Das heisst nicht, dass plötzlich niemand mehr Opern sehen will, aber die Begeisterung hat nicht mehr die selbstverständliche Frische von früher. Zu viel Intrigen, zu viel Stars, zu viel Geld und vielleicht auch zu viel künstliche Förmlichkeit. Das Publikum hat sich verändert, gesellschaftlich und kulturell. Man hat mehr Verbindung zum Text, mehr Verständlichkeit, mehr moralische und religiöse Verdichtung gesucht. Der Händel reagiert darauf pragmatisch und kreativ. Das ist etwas, was man bei ihm gäng wieder bewundern kann. Er hängt nicht blind an einer Form, nur weil sie ihm einmal Erfolg gebracht hat. Er spürt, wenn etwas nur noch mühsam funktioniert und er sucht eine neue Ausdrucksform. Statt Bühnenopern komponiert er englische Oratorien. Konzertant, ohne Kostüm, ohne theatralische Maschinerie, aber mit einer enormen dramatischen Wucht. Biblische Stoffe wie Saul, Israel in Ägypten oder Samson geben ihm die Möglichkeit, grosse Konflikte, glaubensbedingte Spannungen, Leid, Hoffnung, Stolz, Niederlage und göttliche Fügung musikalisch darzustellen. Die Oratorien sind günstiger zu produzieren, was in wirtschaftlichen schwierigen Zeiten sicher nicht unwichtig war. Aber sie stehen auch näher am religiösen Empfinden vom englischen Publikum. Der Händel entdeckt in den Oratorien eine neue Freiheit. Er braucht keine Bühne mehr, für grosses Theater zu machen. Er schafft es mit Chor, Solisten, Orchester und Text, eine innere Bühne zu erschaffen. Das Publikum sieht vielleicht keine Kulissen, aber es sieht im Geist Schlachtfelder, Volksbewegungen, Königsfiguren, Prophetie und Erlösung. Genau in dieser Verlagerung vom äußeren zum inneren Theater zeigt sich die Grösse vom Händel aus ihrer Musik. Im Jahr 1741 komponiert er in nur 24 Tagen der Messias. Schon nur das hat etwas, was ihm den Schnaufen wegnimmt. Im Messias gibt es keine dramatische Handlung wie in der Oper, mit Figuren, die miteinander reden, intrigieren oder sich direkt gegenüberstehen. Es ist eine theologische Meditation über Christus, über Verheißung, Geburt, Leid, Auferstehung und Hoffnung. Texte aus der Bibel sind so zusammengestellt, dass ein grosser geistlicher Bogen entsteht. Interessant ist, dass der Händel keine direkte Jesusrolle wählt. Jesus tritt nicht als Bühnenfigur auf, die singt oder handelt. Die Musik schafft nicht Illusion im Sinn von Theater, sondern Betrachtung, inneres Mitgehen, glaubensbezogene Vertiefung. Und gleich ist der Messias voller Dramatik. Wenn das Volk im Chor singt, wenn sich Trost und Jubel, Verheißung und Herrlichkeit abwechseln, dann wird spürbar, dass der Händel auch in der geistlichen Form nie der dramatische Atem verliert. Die Uraufführung findet 1742 in Dublin statt, und zwar als Wohltätigkeitskonzert. Der Händel verzichtet auf Profit zugunsten von Schuldner und Waisenkinder. Der Messias wird also nicht nur ein musikalisches Grossereignis, sondern wird von Anfang an auch in ein soziales Handeln eingestellt. Das Publikum reagiert tief bewegt. Und der Halleluja-Chor wird zum Mythos. Monumental, strahlend, triumphal. Händel zeigt da nicht nur sein Talent als Komponist, sondern auch ein feines theologisches Empfinden. Er weiss, wie man Glaubensinhalt nicht trocken erklärt, sondern fühlbar macht. Aber der Erfolg löscht nicht das Leid aus seinem Leben. Am Händelsweg ist keine geradlinige Siegergeschichte. Schon 1737 hat er einen Schlaganfall erlitten. Ein Arm ist gelähmt, das Reden ist schwierig geworden. Für einen Dirigent und Organist ist das eine Katastrophe. Wenn die Hände nicht mehr gehorchen, wenn der Körper versagt, dann scheint für einen Musiker alles in Frage gestellt. Der Händel aber geht in die Kur nach Aachen und er erholt sich fast wie durch ein Wunder. Er nimmt die Arbeit wieder auf, komponiert, dirigiert, plant weiter mit einer unveränderten inneren Kraft. Später verliert er langsam das Augenlicht. Das ist eine bittere Wendung. Aber auch hier zieht sich der Händel nicht einfach aus dem Musikleben zurück. Trotz seiner Blindheit dirigiert er noch Aufführungen vom Messias. Es ist, wie wenn sich sein Leben am Schluss noch einmal auf das Wesentliche würde konzentrieren. Nicht mehr die Show, nicht mehr die Opernpracht, nicht mehr die äußere Wirkung, sondern der Klang, der Glaube, die innere Gewissheit. Was treibt den Mensch trotz Schicksalsschlägen so weiterzumachen? Der Händel war ein Kämpfer, keine romantische Liedesfigur, sondern eine Persönlichkeit mit einem starken Willen. Sein Werk ist durchzogen von biblischen Texten. Er ist Musiker mit Glaubensvertrauen. Seine Oratorien sind nicht nur Kunst, sie sind ein Glaubensbekenntnis. Er hat Musik als Gabe verstanden, nicht nur als Karriere. Und so schließt sich der Kreis langsam und wir kommen zum letzten Akt, zum Vermächtnis und der Aktualität von seinem Werk. 1759, 14. April. Der Händel stirbt ganz ruhig. Er soll gesagt haben, er wolle am Karfreitag sterben, um mit seinem Heiland vereint zu werden. Ob das historisch genau belegt ist, lassen wir das so gelten. Sein Begräbnis in der Westminster Abbey macht ihn endgültig zum britischen Nationalkomponist. Noch eine kurze Zusammenfassung. Der Händel steht stilistisch zwischen Barock und Frühklassik. Seine Musik ist monumental, klar strukturiert, emotional direkt. Wenn wir heute Händel hören, hören wir keine Klangkulissen aus einem Museum. Wir hören einen Komponist, der die grossen Themen der Menschheit behandelt. Macht und Ohnmacht, Glaube und Zweifel, Leid und Triumph, Hoffnung und Erlösung. Der Händel hat gern wieder neu angefangen. Er hat sich nicht definiert über Misserfolg, sondern über Neuanfang. Vielleicht ist das seine zeitlose Botschaft. Nicht aufgeben. Für ihn entsteht Kunst nicht aus Sicherheit, sondern aus Risiko. Und Glaube zeigt sich nicht im Wort, sondern im Handeln. Was bleibt vom Händel, wenn die Bühnenbilder schon längst verschwunden sind, wenn die Sänger von damals nicht mehr zu hören sind, wenn die Londoner Gesellschaft von seiner Zeit vergangen ist? Es bleibt Musik, die bis heute etwas auslöst. Es bleibt ein Name, der für barocke Grösse steht, aber auch für Beweglichkeit und Erneuerung. Und es bleibt ein Werk, das noch heute Menschen erreicht, sogar dann, wenn sie mit der Welt vom Barock prinzipiell nicht viel im Hut haben. Die Musik vom Händel hat etwas Direktes, etwas Feierliches, etwas Trostreiches und etwas, das die Frage stellt, die noch gäng aktuell ist, nämlich wie das Kunst, Glaube und Menschlichkeit zusammengehören.
And
Der Kreis hat sich geschlossen. Und unser Kirchenfenster auch. Die nächsten Kirchensendungen auf Radio Berner Oberland hören ihr am nächsten Sonntag, am 19. April. Am Morgen um 9 Uhr der Gottesdienst aus der reformierten Kirche Sigriswil mit der Predigt von Christoph Bühler. Heute in einer Woche, am Dienstag, am 21. April, gehört ihr am Abend von 8 bis 9 das Kirchenstübli mit Gesprächen, Berichten und aktuellen Meldungen aus den Kirchen unserer Region. Und von 9 bis 10 führt die Elisa Sprecher im Kirchenfenster ein Gespräch mit dem Felix Klingenbeck von der katholischen Pfarrei St. Johannes von Münzigen. Bis zum Schluss von unserer heutigen Sendung hören wir noch Musik. Natürlich vom Georg Friedrich Händel. Natürlich auch das berühmte Halleluja aus dem Messias. Ich, Orit Tempelmann, danke euch fürs Zuhören und wünsche euch eine gute Nacht und eine gute Woche.